Ich brauche Geländer, an denen ich mich festhalten kann, auch Rituale genannt. Und ein Geländer ist Sergei Lochthofen, an dem ich mich immer festhalten kann, mit dem wir nämlich jetzt sprechen im Espresso-Plausch. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Im zweiten Anlauf höre ich Sie glasklar. Ich hoffe, es bleibt die Sendung so.
Ja, das ist jetzt ein gutes Omen. Das nehmen wir mal so, dass es jetzt so bleibt und dass wir jetzt über die Dinge reden können, die uns beschäftigen. Wir wollen trotzdem mal drüber reden. Das ist natürlich überall Thema, der Amoklauf in Australien. Es gab einen Anschlag auf ein jüdisches Fest, Chanukka, das Lichterfest. Stand jetzt, muss man sagen, 15 Menschen wurden erschossen, mindestens 40 verletzt. Mutmaßliche Täter, Vater und Sohn. Wir werden das heute sich bei den anderen noch häufiger hören, bei den anderen Medien. Ich stelle jetzt nur mal so allgemeine Fragen, denn wir können ja nicht das leisten, jetzt ausführlicher darüber zu sprechen. Aber trotzdem fällt auf, Herr Lochthofen, in den letzten 26 Jahren, muss man sagen, seit Littleton in den USA, hat es immer wieder Amokläufe gegeben. Warum immer gleich Amokläufe? Das gab es doch in unserer Jugend nicht. Und geht es hier auch um, neben der Tatsache, dass es natürlich mehr als schlimm ist, dass Menschen erschossen werden, geht es ja auch darum, um die Wirkmächtigkeit der Bilder.
Ja, da haben Sie schon recht. Das hat das Ganze aufgeladen. Seit 9-11 wissen natürlich alle Terroristen, Attentäter, dass eine laufende Kamera das Geschehen natürlich in gewisser Weise auch einbrennt in das Bewusstsein der Menschen. Aber ich glaube, Amok ist viel älter. Auch die verschiedenen Formen. Es gab ja früher auch einen Drang in einem bestimmten Alter aus Konfliktsituationen heraus zum Suizid, denken Sie an Goethe und den Werther. Das heißt also, ganz neu ist das Phänomen nicht. Natürlich politisch aufgeladen im 19., im 20. Jahrhundert sehr stark, das heißt terroristische Angriffe. Und wenn wir eben halt sehr schwere, schier unlösbare Konflikte haben in anderen Regionen der Welt, dann kommt das heutzutage bei der Internationalität und der Verbindung, die wir haben, auch zu uns und auch nach Australien, eine betuliche Gegend dieser Welt, die natürlich da auch sozusagen davon betroffen ist. Wenngleich wir immer wieder feststellen, oftmals ist es auch ein religiös-kultureller Hintergrund, der das Ganze zusätzlich auflädt. Soweit ich mitbekommen habe, der Vater von den beiden Tätern ist Pakistani. Das heißt also, wir haben sofort wieder eine Verbindung zum Islam, zu einem vergifteten Verhältnis zum Judentum. Und wir haben ja gleichzeitig auch in der Welt Konflikte, die auch auf grausamste Weise ausgetragen werden. Schauen Sie mal den Ukraine-Krieg. Trotzdem erleben wir nicht auf den Straßen in Deutschland oder woanders, sage ich mal, ähnliche Attentate, die auch denkbar wären. Das hat auch natürlich auch kulturhistorische Hintergründe, dass da eine Aggressivität, eine Art, sich auch selbst zu opfern, da ist. Und ich finde es aber auch immer dann, sage ich mal, auch irgendwo deplatziert. Eine erste Reaktion von Netanyahu war, sofort die australische Regierung jetzt verantwortlich zu machen für diesen grausame Geschehen. Ich finde das eigentlich unverschämt. Die Australier versuchen nach ihrer Möglichkeit Menschen aufzunehmen aus der Welt, auch Juden, auch andere. Und dass dann der Konflikt, der da in Nahen Osten herrscht, dann zu ihnen so blutig zurückschwappt, das ist ja mehr eine Tragödie für sie, als dass man ihnen jetzt direkt sozusagen die Schuld zuschieben könnte. Und da sieht man auch gleich, dass all diese Ereignisse immer wieder auch politisch sofort genutzt werden, um dem anderen eine auszuwischen. Hinweis, Anerkennung eines palästinensischen Staates, Netanyahu will es verhindern und nimmt das natürlich schamlos einfach als Argument in der Situation, dieses tragische Geschehen.
Wir wechseln das Thema, bleiben aber im gleichen Land, nämlich in Australien. Und da war letzte Woche so ein Thema, dass in Australien beschlossen wurde, Social Media zu verbieten für unter 16-Jährige. Ist das vielleicht ein mögliches Vorbild oder wie bewerten Sie das?
Naja, es ist ein verzweifelter Versuch, vielleicht in ein Chaos, das auch Chaos sieht, sozusagen irgendeine Art von Ordnung zu bringen. Aber wir, in dem Fall werkeln wir an den Symptomen herum. Ich überlege jetzt gerade, ich bin jetzt 15 und Was hätte ich da gemacht, falls ich sozusagen in dieser Zeit auch groß geworden wäre? Natürlich hatte ich einen großen Bruder und natürlich hätte ich mir sofort über ihn sozusagen Zugang gesichert. Selbstverständlich hätte ich den Zugang weiterhin gehabt. Das ist für 11-Jährige, 12-Jährige vielleicht schwerer, aber für die Älteren nicht der Fall. Das heißt, das Thema ist eigentlich ein anderes und da trauen wir uns nicht ran. Mhm. Man muss diesen Markt regulieren. Man kann es nicht den Algorithmen einfach überlassen, das Ganze, von denen wir nicht wissen, warum sie so reagieren, warum Hass, warum all die anderen Dinge nach vorn gespült werden, warum Kriminelles so stark nachgefragt wird, weil man damit groß Geld verdient natürlich. Und da sehe ich im Augenblick überhaupt keine Bereitschaft, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo die meisten großen Anbieter in diesem Bereich liegen, über irgendwas zu reden. Sie haben ja alle bei Tische gesessen bei Donald Trump und haben den Kotau gemacht. Also die Tech-Konzerne sind an Bord bei Donald Trump und er wird sich schon beschützen. Und die verzweifelten Versuche in Australien oder in Europa, etwas zum Schutz der Kinder zu tun, in allen Ehren, aber das wird nicht viel bringen.
Also Sie haben es ja gerade gesagt, man müsste, um den Bogen weiterzuspinnen, es bräuchte also einen amerikanischen Präsidenten, der dann wieder die Bosse einlädt von Facebook, Instagram und Co. und dann eben sagt, wir regulieren das jetzt. Also sprich, also der hätte es ja theoretisch in der Hand, der amerikanische Präsident in seiner Funktion.
Ja, bis zu einem gewissen Grad ja. Es ist nicht ganz einfach. Es ist ja auch ein juristisches Problem. Wie weit kann man eingreifen? Nur die Kultur in Amerika ist eine ganz andere als bei uns. Wir sind vorsichtiger. Wir sehen den negativen Entwicklungen. Schauen Sie allein den schreckliche Verbreitung von Kinderpornografie, was ja erst durch das Internet in diesem Umfang, auch die Kriminalität, die dahinter geht, auch der Missbrauch der Kinder, der dahinter geht, alle tun so, als ob da nicht viel zu machen ist. Auf der anderen Seite sehe ich immer mit Interesse, dass Amerika in Amerika im Internet, im öffentlichen Bereich selbst ein nackter Busen sofort bestraft wird. Ja? Das heißt also, Kontrolle in den Medien doch in einem großen Maße stattfindet, sehr begott in eine Richtung, in einer Gesellschaft, die nicht nur ein Herrn Epstein, sondern insgesamt also sehr vollkommen ist zum Teil, hat. Das heißt also, wir sind in der Lage, wenn es das Interesse, begotte Interesse von irgendjemanden verlangt, ganz harmlose Dinge zu zensieren. Auf der anderen Seite völlig unfähig, sozusagen Kinder zu schützen vor dem, was da draußen auf sie lauert. Und wir wissen heute, die Kriminalität, die ja früher irgendwo in irgendwelchen Gassen existierte, existiert heute direkt, wenn du deinen Bildschirm anmachst, ist sie bei dir zu Hause, ob auf dem Handy oder im Internet. Das heißt, da müssen wir was tun. Bei allen Risiken, dass wir dann vielleicht eine Innovation abwürgen. Aber wir müssen was tun, da wir abgleiten. Und die Chance, dass das in Amerika tatsächlich auf Gegenliebe stößt und Bereitschaft auch mit einem anderen Präsidenten, ist im Augenblick sehr gering, weil die Tech-Konzerne inzwischen außer Kontrolle sind längst und eigentlich zerschlagen gehören. Also Google, Amazon, Apple gehören zerschlagen.
Ganz eindeutige Worte von Sergei Lochthofen. Wir blicken auf den Krieg in der Ukraine. Im Februar nächsten Jahres ist es dann schon 4 Jahre her, dass dieser Krieg tobt. Seitdem gilt dort das Kriegsrecht und deswegen gibt es da auch zu Kriegsrecht keine Wahlen. Jetzt wurde, das ist auch wieder so ein typisches Thema, was eben auf die Agenda gesetzt wurde in Form von Donald Trump. Ist denn Zelensky noch der rechtmäßige Präsident? Das sagt Donald Trump. Und jetzt hat Zelensky reagiert und hat sich vorgeschlagen, unter gewissen Bedingungen sind natürlich auch Wahlen möglich. War das ein geschickter Schachzug von ihm?
Der Schachzug, über den reden wir gleich. Was mich viel mehr stört, ist die Diktion, die da auch bei Ihnen ankommt. Sie können nichts dafür. Sie hören sich das an, Sie schauen Nachrichten, Sie lesen nach und überall steht, das ist eine Idee von Donald Trump. Das ist keine Idee von Donald Trump, das ist eine Idee von Wladimir Putin. Das heißt, sie ist ihm 1:1 eingetröpfelt und eingegeben. Das heißt, ein Diktator, der alle seine Konkurrenten entweder umbringen ließ, Nemtsov, Nawalny und so weiter, oder die anderen Leute, die etwas Kritisches sagen zu seiner Politik, alle im Gefängnis sitzen hat oder in den Lagern bis zu 25 Jahre. Also das heißt, ein völlig außer Kontrolle geratener Diktator, auch nur Psychopath dazu, diktiert einem amerikanischen Präsidenten aufs Papier, was er sozusagen in dieser Situation zu fordern hat. Das ist die Situation. Das ist keine Erfindung von Donald Trump. Der weiß gar nicht, warum unbedingt Putin das haben möchte. Er will es nur umsetzen.
Für das ist doch der Schritt vorher mit Putin, aber entscheidend ist, Entschuldigung,
Putin
ist
kurz braucht das Ganze um die Legitimität der anderen Regierung in Kiew und seinen schrecklichen Angriffskrieg zu legitimieren, indem er sagt, das ist ja noch nicht meine richtige Regierung, also ich muss dafür Ordnung sorgen. Das heißt, meine lieben Mitbürger in Russland, ich kümmere mich darum, dass es in der Ukraine auch endlich eine Ordnung gibt. Das heißt, das alles wird von Donald Trump kritiklos umgesetzt. Und ich glaube, Sie haben ja gemerkt, in den letzten Wochen habe ich mich sehr verhalten zu diesen ganzen Dingen geäußert, meistens nicht mal zum Schwerpunkt unseres Gesprächs gemacht, obwohl es mich sehr bewegt, natürlich die ganze Woche über. Es ist so, dass nicht die Ukraine eigentlich sozusagen zur Kapitulation gedrängt wird, sondern Donald Trump aus freien Stücken vor Putin kapituliert. Das heißt, das, wovon Stalin oder Brezhnev geträumt haben, findet jetzt statt. Donald Trump, Amerika steht auf den Knien von Russland und macht alles das, was die gesagt haben. Also Territorien werden übernommen, NATO-Mitgliedschaft wird untersagt, die Größenordnung der Armee wird eingestellt. Alles das, was dazu führt, dass eine absolute Beherrschung der Ukraine durch Russland ermöglicht wird. Nur um vielleicht irgendwann mal ein gutes Geschäft zu machen und möglicherweise, ich vermute mal, es gibt ja auch nach wie vor noch Strategen in Amerika, die im Hintergrund überlegen, wir müssen irgendwie diesen Putin von den Chinesen wegbekommen, sonst zu zweit zusammen sind die uns zu stark. Das heißt, der Hauptgegner ist dann China und Russland ist egal, was die machen, wir müssen die einfach da wegbekommen. Das gab schon mal diese sozusagen Herangehensweise unter Nixon, als man China aufgewertet hat. Die Folgen sehen wir heute. Also in dieser Situation bin ich sehr zurückhaltend zu dem, was diese Woche passiert. Es sind grausamste Dinge. Die Ukrainer sind unter die Räuber gekommen. Es ist ein Psychopath in Moskau und ein schwachsinniger Immobilien-Spekulant in Amerika. Und diese zwei verhandeln nun darüber, wie die Zukunft der Ukraine aussieht. Also ich bin sehr, sehr skeptisch.
Jetzt haben Sie sehr, sehr weite Kreise gezogen. Ich überlege jetzt gerade, ob Sie auf die eigentliche Frage eigentlich geantwortet haben, nämlich ob das ein geschickter Schachzug von Zelensky war, unabhängig davon.
Genau. Dampf rauszunehmen, dass der Donald Trump nicht sich hinstellt und sagt, morgen stellen wir jegliche Unterstützung der Ukraine ein. Das ist ja immer das, was über Zelensky schwebt. Das heißt, er muss immer wieder lavieren, versuchen, irgendetwas sozusagen den Amerikanern vorzusetzen, die offensichtlich von den Russen programmiert sind. Das ist also, wie so ein Roboter funktioniert das. Mhm. Denn auch die anderen Bedingungen, die zum Teil unsinnig sind, ja, sag ich mal, die ergeben sich nur aus der russischen Sicht der Dinge, weil Putin das seit 4 Jahren erzählt und aus diesem Grunde auch in dem Papier sich wiederfindet. Denn im Augenblick geht es ja um nichts anderes als erstmal einen Waffenstillstand. Und Putin möchte natürlich einen Waffenstillstand zur Bedingung, die er zu Hause als Sieg verkaufen kann, nicht als einlenken, weil die Amerikaner so stark auf ihn drücken. Und das alles ist in diesem 28 und dem nun abgeschreckten 20-Punkte-Plan mit enthalten. Die Europäer sehen, dass über ihre Zukunft verhandelt wird, versuchen sich da einzubringen, aber mit diesem Partner in Amerika ist das wirklich völlig, man muss es machen, man darf sich nicht resignieren lassen, aber die Chancen stehen nicht sehr gut für uns alle, dass wir da halbwegs vernünftig rauskommen.
Jetzt blicken wir mal ins Inland und jetzt komme ich mir fast so ein bisschen kleinlich vor und das ist ja eigentlich sowas, was
ist auch ein bisschen so.
Ja, es ist auch ein bisschen so im Vergleich zu der großen.
Inland geht eigentlich halbwegs vernünftig, aber die Leute regen sich trotzdem auf.
Ja, und
weil sie noch lange nicht verstanden haben, in welcher Welt wir inzwischen leben, also in den letzten 4, 5 Jahren, wie sich das verändert hat. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn ich jetzt die Umfragewerte sehe, in Thüringen, haben Sie ja vielleicht gesehen, die Jüngsten, dass die AfD 39% hat, also dass 40% der Bevölkerung meinen, das könnte unsere Zukunft sein. Nein, also meine Lieben, die deutsche Wirtschaft ist angeschlagen im Augenblick, kämpft um ihre Position und auch um das Überleben. Und wenn eine Partei mit Begeisterung in Thüringen gewählt wird, die sagt, wir müssen noch aus dem EU austreten und aus dem Euro, es ist eine Partei, die uns den Rest geben will.
Jetzt haben Sie im Grunde schon die Antwort gegeben, bevor ich die Frage gestellt habe, weil ich wollte nämlich sagen, das machen ja Zeitungen oder Medien, um mal allgemeiner zu sprechen, ganz gerne Bilanzen zu ziehen, weil Kinder, wie die Zeit vergeht, ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr her, dass Mario Vogt ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt wurde. Zur Erinnerung, er hat ja keine Mehrheit, es steht im Parlament 44-44, er ist immer auf die Stimmen der Linken angewiesen. hingewiesen und deswegen gab es jetzt auch diese Umfrage, auf die Sie sich gerade bezogen haben. Man könnte natürlich jetzt sagen, um mal die Umfrage nochmal abzunehmen, naja, mal sehen, wie es dann 2029 ist, wenn wieder Landtagswahlen in Thüringen sind. Vielleicht sind die Machtverhältnisse anders. Ist denn die Chance groß, dass die CDU dann zum Beispiel der stärkste Kraft hier in Thüringen ist?
Ja, da müsste etwas passieren, was plakativ die Unfähigkeit der AfD dokumentiert. Aber die sind schlau genug, die machen nichts. Die besuchen mal ein paar Leute in Washington, ein paar Leute in Moskau oder in Sochi. Also die machen eigentlich nichts, brauchen sie auch gar nicht. Es funktioniert ja bei ihnen nicht wie bei einer Partei, sondern wie bei einer Sekte. Und wenn sie das als Sekte nehmen, die AfD, dann ist das alles wieder logisch in sich. Das heißt, die Leute sind gläubig, sind überzeugt, aufgehetzt. Es ist alles ganz schlimm und nur diese Erlösung durch diese Sekte kann uns helfen. Und da ist es völlig egal, was die Realität zeigt. Das heißt also zum Beispiel, was ich erwähnt habe, dass Deutschland wirtschaftlich sehr stark zu tun hat. Unser Wirtschaftsmodell ist stark unter Druck. Wir haben auch Fehler gemacht, sage ich mal. Vor 15 Jahren war klar, dass die Zukunft über grüne Technologien gemeistert wird und dass wir dort groß Geld verdienen können, weil in Deutschland das Verständnis dafür da ist. Inzwischen stellen wir fest, dass der Marktführer bei grünen Technologien nicht Deutschland ist, weil wir viel zu verzagt und zu dumm uns verhalten haben, sondern China. Ja, das heißt, das brutalste, kapitalistischste Land hat auch das Thema für sich erkannt und wir haben große Schwierigkeiten, da überhaupt den Fuß reinzubekommen. Das heißt, die meisten Menschen verstehen gar nicht, dass uns gerade unter uns etwas wegbricht und wollen in klein, klein irgendwelches Zeug da erklärt haben. Das ist nicht gut, sage ich mal. Und Thüringen ist leider, sage ich mal, bei den, ich sag's jetzt mal so direkt, bei den Dummen noch vorne dran. Ja, also Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen. Also insofern muss man sagen, okay, wir stellen gerade die Weichen in Thüringen in eine Richtung, die für uns nicht gut sein wird.
Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Im Vorfeld, das können wir ja immer sagen, wir tauschen uns am Wochenende per E-Mail aus. Was sind so Themen und was könnte die gute Nachricht sein? Ich hatte ja vorgeschlagen, Rot-Weiß Erfurt siegt noch einmal gegen BFC Dynamo und überwintert in der Regionalliga Nordost auf Platz 3. Das sei eine gute Nachricht für mich jetzt. Sie haben dann geschrieben, na, ist ein bisschen mager. Wir finden bestimmt noch eine richtig gute Nachricht. Das kann man ja mal sagen.
Haben Sie ein bisschen mager als gute Nachricht. Erstens, Jena hat auch gewonnen und ist vor Erfurt.
Das stimmt,
also die Aufstiegschancen für Erfurt, vielleicht in die dritte Bundesliga, sind im Augenblick, wir sind in der ersten Hälfte der Saison, das ist erstmal okay, sage ich mal, aber wir haben ja auch Spiele versemmelt, die Thüringer, die Erfurter, wo du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein, wer diese verliert, darf doch gar nicht aufsteigen. Das heißt also, wir sind nach wie vor in einer sehr komplizierten Situation. Ich bin jetzt nicht der große Fußballanalyst, ich glaube, der Trainer Gerber und sein Vater hinter ihm, die mühen sich schon sehr und irgendwann wird ihnen aber die Geduld platzen, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, weil sie sagen, okay, das hat eben halt doch keinen Sinn, das reicht nicht. Ja. So, aber dritter Platz ist ja schon mal nicht schlecht, es könnte ja schlechter sein. Und gegen BFC zu gewinnen, vor 40 Jahren wäre das natürlich eine große Schlagzeile. Im Augenblick ist der BFC noch nicht gerade sozusagen das Aushängeschild des Berliner Fußballs. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gute Nachrichten. Also ich will jetzt nicht nur
pessimistisch sein. Also richtig gute Nachrichten.
Schauen Sie doch mal, es wird stark, weit über 100 Millionen in den Standort Mikroelektronik in Erfurt investiert. X-Fab bekommt von der Europäischen Union Förderung, Dresden auch. Es hat mich immer sehr geärgert, dass in den 90er Jahren wir zwar hier eine ganze Reihe interessanter, kleinerer Mikroelektronik-Standorte hatten, aber das große Geschäft über Dresden gegangen ist und dann sich sogar noch in Magdeburg ein 10-Milliarden-Geschäft anbahnte, das ist nur geplatzt. Gott sei Dank war das nicht in Erfurt geplatzt. Aber ich sage jetzt mal, dass wir da nach wie vor den Anschluss noch haben und dass wir eventuell auch Dinge liefern für Europa, die unsere Zukunft beeinflussen müssen. Das finde ich erstmal schon mal sehr, sehr gut. Das war nicht selbstverständlich. Ich würde auch den Umstand, dass Thüringen nach wie vor bei Patenten in Deutschland mitführend ist. Wir sind ein kleines Völkchen, 2 Millionen, in ein paar Jahren sind wir auch unter 2 Millionen, aber auf 100.000 Menschen Bevölkerung sind wir auf Platz 4 oder 5 in Deutschland. Das finde ich schon bemerkenswert, das hat was mit Jena zu tun, das hat was mit Ilmenau zu tun, auch mit Erfurt. Das heißt, wir haben noch unsere Potenziale, wir müssen sie nur richtig auf die Straße bringen.
Also, das war jetzt nochmal Ihre gute Nachricht, eine, ich gebe zu, bessere Nachricht, weil sie wirtschaftlicher Natur ist, als vielleicht eine rein sportliche Nachricht. Herr Lochthofen, vielen Dank nochmal für die Einschätzung. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche, gehen Sie vielleicht das ein oder andere Mal über den Weihnachtsmarkt und wir hören Sie dann nächste Woche wieder hier.
Ich hoffe, wir sind alle gesund nächste Woche. Dann eine schöne Zeit.
Danke, tschüss.